Olaf der Schweiger, Robert der Zerknirschte, Christian der Staatstragende. Dieses Regierungstrio hat es wahrlich in sich und soll die sogenannten multiplen Krisen managen. Die von außen, die von innen und besonders die Suppe auslöffeln, die das Bundesverfassungsgericht eingebrockt hat. Wunschzettel zuhauf, aber plötzlich kein Geld mehr in der Kasse. Und der Weihnachtsmann kann auch nicht helfen. Milliardenloch wackelt die Ampel jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Ich dachte es als meine Aufgabe, jetzt reinen Tisch zu machen. Wir können erst dann wieder über das Jahr 2024 und die nächsten Jahre sprechen, wenn wir einen rechtssicheren, einen verfassungsrechtlich gesicherten Zustand haben. Und dazu wird es in der nächsten Woche diesen Entwurf eines Nachtragshaushaltes 2023 geben.
Also, erneutes Aussetzen der Schuldenbremse in diesem Jahr soll das heißen. Geht auch gar nicht anders, sonst gibt es nämlich den nächsten Blitzeinschlag aus Karlsruhe. Und damit herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Anna Lehmann ist bei uns, Leiterin des Parlamentsbüros der Tageszeitung Taz. Antje Höning leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Frank A. Meyer ist Schweizer Publizist in Deutschland und schreibt unter anderem für das Magazin Cicero. Und Michael Bröker ist Chefredakteur des Medienunternehmens The Pioneer. Frau Lehmann, Sie haben die Schuldenbremse als das eigentliche Problem beschrieben und eine Reform oder sogar die Abschaffung gefordert. Jetzt wird diese Schuldenbremse, auch wenn sich der Bundesfinanzminister nicht getraut hat, den Seinen zu sagen, dass es das Aussetzen ist, sie wird ausgesetzt, verschafft jetzt dem Bundeshaushalt fürs ablaufende Jahr noch etwas Luft. Aber eine richtige Abschaffung oder eine Reform, dafür fehlen in Deutschland schlicht und ergreifend politische Mehrheiten.
Ja, die Mehrheiten fehlen zurzeit. Man braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, damit man das Grundgesetz entsprechend ändern kann. Aber ich bin mir sicher, die Diskussion um eine Reform der Schuldenbremse, die beginnt genau jetzt.
Herr Brücker, plötzlich klaffen ja Milliardenlöcher in der Staatskasse. Wo liegt denn die Lösung des Ganzen, dass man bestimmte Ambitionen aufgibt oder verlangsamt aus dem Klimaschutz, Energiewende, Modernisierung der Infrastruktur? Oder muss man sich einfach neue Einnahmequellen erschließen?
Ja, bisher gab es ja gar keine Ambitionen bei der Ampel. Es gab ja nicht ein einziges Feld in den letzten Jahren, wo die Ampel mal Prioritäten so gesetzt hat, dass vielleicht Ausgaben nicht getätigt wurden. Darüber wird leider gar nicht geredet. Also wenn Frau Lehmann sich darüber freut, dass jetzt die Debatte über die Schuldenbremse beginnt, dann freue ich mich darüber, dass jetzt die Debatte über sinnlose, ineffektive Ausgaben bei einem Staatshaushalt beginnt, der 1 Billion Euro Steuereinnahmen hat und jeden 10. Euro inzwischen ins Bürgergeld gibt. Also es gäbe so viele Beispiele, über die man jetzt mal reden könnte. Beides muss jetzt auf den Tisch. Man kann über die Schuldenbremse reden, man muss aber auch mal darüber reden, wo der Staat sich eigentlich in den letzten Jahren wirklich verfranst hat, finanzpolitisch.
Frau Höning, also jetzt wird die Schuldenbremse noch mal ausgesetzt. Das geschieht technisch mit einem sogenannten Nachtragshaushalt fürs laufende Jahr. Damit will man verhindern, dass man über die Schuldenbremse weit hinausgeht. Man muss ja irgendwie 45 Milliarden Euro verfassungskonform noch unterbringen. Die sind alle schon ausgegeben. Ist das eine gute Idee, jetzt von Christian Lindner und der Ampel zu sagen, trotz aller anderen Ankündigungen, wir müssen sie einfach noch mal aussetzen, die Schuldenbremse?
Im Vorhinein wäre das gar kein Problem gewesen, für das Jahr jetzt 2023 die Notlage zu erklären angesichts von Energiekrise und Ukraine-Krise. Das jetzt im Nachhinein zu machen, wo das Jahr fast rum ist, zu sagen, ach übrigens, wir hatten da im Januar ja eine Notlage, das, glaube ich, fliegt der Ampel erneut um die Ohren. Das wird wieder in Karlsruhe landen und dann wird man sehen, wie die dort entscheiden. Eigentlich hat der Staat Geld genug, er müsste es nur sinnvoll ausgeben, dann wäre auch genug Geld da. Ich glaube, das wird nicht funktionieren mit diesem Nachtragshaushalt, aber es ist der einzige Weg, wie die Ampel jetzt da aus dem Schlamassel akut kommt.
Also damit es nicht nochmal eine Klatsche aus Karlsruhe gibt nach dem Motto, das ist auch nicht verfassungskonform, eine Notoperation sozusagen. Herr Meyer, Sie haben in unserer Sendung schon häufiger gesagt, sich als bekennenden Liberalen bezeichnet, auch bedauert, dass es so wenige in Deutschland gibt. Fristen da ja vielleicht auch ein eher einsames Dasein. Was würden Sie tun, wenn Sie an der Stelle von Christian Lindner wären, jetzt in dieser Situation?
Das ist jetzt aber ganz eine schwierige Frage. Wenn er aussteigt, hat er die 2 am Rücken und wenn er drin bleibt, letztlich vielleicht auch. Die Problematik, Sie haben es angetönt, Herr Böcker, die Problematik ist, dass dieser Staat sich überfordert. Ganz massiv überfordert. Das geht daraus hervor, dass zwei Parteien, die dazu neigen, den Staat zu überfordern, nämlich die Sozialdemokraten und die Grünen, wobei die Grünen, da ist es noch akzentuiert, da kommt alles über den Staat, die sind dort drin, die große Mehrheit, und Christian Lindner vertritt eine kleine Minderheit, die sich arrangieren muss, es regiert halt mit und hängt mit, ja, er geht mit und hängt mit. Aber die Liberalen sind zu schwach, also würden auch Neuwahlen, würden den Liberalen nicht eine Kraft geben, wo sie sich dann mit jemandem anderen zusammentun könnten, um wirklich ihre Vorstellung von einem Staat, der sich in Grenzen hält, zu verwirklichen.
Ich glaube, da sehen Sie die Liberalen ein bisschen zu idealistisch. Es ist ja jetzt nicht so, dass es die Hüter der freien Marktwirtschaft sind. Auch auf das Konto der Liberalen gehen sehr viele Subventionen. Steuerbefreiung beim Kerosin, das unsinnige Tempolimit, Pendlerpauschale, das wären ja auch alles Sachen, die man im Zuge der überflüssigen Ausgaben abschaffen könnte.
Sie können mich jetzt nicht davon überzeugen, dass die Liberalen gleich sind wie die Grünen und die Sozialdemokraten. Sie sind letztlich, wenngleich in deutscher, bürokratischer Weise, sind sie liberal.
Na, das jeder muss man hat seine sehen. Lobby.
Ich komm, und die ja, haben auch die ja, Lobby. Wissen Sie, ich komme aus dem Land mit Freisinnigen. Und das ist der tolle Begriff. Und solche Freisinnige habt ihr leider nicht. 1848 ging das schief. Bei uns funktioniert es. Also, das ist ganz klar. Das sind nicht Freisinnige in dem Sinn. Aber immerhin repräsentieren sie eine Kraft, die nicht total auf den Staat setzt, die aber richtigerweise alle suchen ihre Lobbytätigkeit. Das gehört zum politischen Geschäft. Aber grundsätzlich sind sie anders.
Gut, wir haben jetzt im Moment eine Haushaltssperre, die vom Finanzministerium auch eingezogen worden ist. Jetzt dürfen nur die dringend notwendigen Ausgaben getätigt werden, die entweder schon genehmigt sind oder eben die, wie die Zuschüsse zur Rentenversicherung, Kindergeld und auch Teile der Verteidigungsausgaben notwendig sind. Die unterliegen dieser Haushaltssperre nicht. Gesperrt ist jetzt der Klima- und Transformationsfonds. Da sind 60 Milliarden, ein bisschen mehr sogar noch drin. Ist nicht alles weg. Da gibt es den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Insgesamt 200 Milliarden waren da zumindest drin. Wenn das jetzt alles gesperrt ist, erinnert es so ein bisschen an den Shutdown in den USA. Ist das vergleichbar oder sind bei uns die rechtlichen Möglichkeiten andere, dass zumindest Geld fließt, dort wo es fließen muss, damit Staat und Gesellschaft funktionieren?
Nee, das ist nicht vergleichbar, würde ich sagen. Also dann, wenn es jetzt nicht gelingt, einen Haushalt, einen verfassungskonformen Haushalt für 2024 aufzustellen, dann gilt erstmal der Haushalt weiter. Also dann sind wir in der vorläufigen Haushaltsplanung oder Haushaltsführung. Und das bedeutet, alle Ausgaben, wie sie bisher etatisiert waren, werden auch getätigt, aber neue Ausgaben werden eben nicht mehr getätigt. Zum Beispiel, wenn wir über 8 Milliarden zusätzliche Ukraine-Hilfen für die Ukraine reden, dann stünde das jetzt zu oder steht jetzt zur Disposition. Das Gleiche gilt natürlich auch für die versprochenen Investitionen, zum Beispiel oder Subventionen zur Ansiedlung von Chipfabriken etc. Aber ich wollte noch mal was sagen zu Ihnen, Herr Mayer, weil Sie sagen, die Grünen und die SPD, die neigen historisch zu einer Überforderung des Staates. Genau das, was Sie jetzt Überforderung nennen, nennen andere den Wohlfahrtsstaat. Und es ist noch nicht mal 2 Jahre her, da waren wir in der Corona-Krise. Da riefen alle nach genau diesem Staat, selbst die FDP, und sagten, wir brauchen jetzt Hilfen, um die Wirtschaft zu stützen. Und das hat ja auch sehr erfolgreich geklappt. Ich meine, das hat ja auch, Deutschland ist eben nicht in die Rezession gerutscht, wie alle geglaubt haben. Und auch die Arbeitslosigkeit ist nicht so in die Höhe geschossen, wie alle befürchtet hatten.
Aber wissen Sie, das ist in der Schweiz genau gleich abgelaufen, aber wir haben weniger diesen Staatsfetischismus. Sie können die Corona-Krise, das wäre ja genau der Trick, wenn man so, wenn es böse sagt, die Umwidmung quasi der Corona-Situation auf die Klimapolitik, vor allem um das ging es ja. Wie implementieren wir diesen ganzen riesigen Anforderungskatalog, Deutschland zu einem klimaneutralen Land möglichst kurzer Zeit zu machen, also zu zwingen quasi.
Das aber geht so nicht. Der Taschenspieler, der das gemacht hat, war Christian Lindner. Er hat diese Umwidmung vollzogen.
Ja, Ja, es war eine Schlaumeierei, es ist ganz klar.
Nee, Taschenspielertrick ja, war gut, das. Und also, dafür hat er gut, jetzt also, auch
was
einen
ist der Unterschied bekommen zwischen einer Schlaumeierei und Taschenspielertrick?
Naja, weil sie immer die Liberalen da so als die reinen Bücher darstellen wollen. Ja.
Der den gleichen Effekt, also da ist tatsächlich mit einer unglaublich raffinierten Gestaltung was passiert. Da hat man etwas umgewidmet, was jetzt das Bundesverfassungsgericht unterbunden hat. Ansonsten hätte ja quasi die Politik, vor allen Dingen die Regierenden, ja eine Art Carte Blanche gehabt, mit Steuergeldern bzw. Schulden machen, auch so umzugehen. Wer ist eigentlich wirklich der Verantwortliche für dieses Desaster? Jetzt war das wirklich nur die Ampel oder liegt das schon länger zurück? Wer ist unschuldig?
Also Christian Lindner ist nicht die Initiative gewesen. Das war Bundesfinanzminister Olaf Scholz, heute Bundeskanzler, der das erstmalig eingebracht hat vor den Bundestagswahlen in die Koalitionsverhandlungen. Und sie haben sich alle darauf geeinigt. Und das Problem ist nicht, dass man Sondervermögen in bestimmten Haushaltsnotlagen oder Krisensituationen erdenkt, sondern eigentlich, dass man keinen Plan B hat, wenn einem damals schon so viele Berater gesagt haben, das könnte schwierig werden. Das werfe ich denen eigentlich vor, dass sie jetzt sehr planlos sind und das Geld sammeln und suchen müssen. Und trotzdem ist es eigentlich auch eine Riesenchance. Weil wenn diese Koalition jetzt dazu gezwungen wird, dann eben aus Karlsruhe sich tatsächlich mal daran zu setzen, Politik zu machen. Und Politik zu machen heißt zu priorisieren. Und die eigenen ideologischen Vorgärten zu stutzen und zu überlegen, okay, was bin ich bereit reinzugeben? Das tun sie nämlich tatsächlich seit 2 Jahren nicht. Seit 2 Jahren ist Jahrmarkt, weil Krise, also darf jeder seine Wunschausgaben umsetzen und jetzt könnte man mal einen Neustart wagen und sagen, wir gehen alle an die eigenen Töpfe ran und jeder fängt bei sich selbst mal an und dann kommt man vielleicht sogar zu einem effektiveren, effizienteren, vielleicht sogar günstigeren Start, ohne dass man an die Schuldenbremse ran muss, die heute auch schon flexibel ist.
Und in der Tat, da gibt es ja viele Beispiele. Ein Fall, der ja jetzt ganz akut auf der Kippe steht und wo es ja gut wäre, wenn der nicht kommen würde, sind die Subventionen für die Chipfabriken. Da gibt es noch keinen Förderbescheid. Da, wenn die sich nicht was ausdenken, kommt das Geld nicht. Und da ist jetzt die Frage, ist das ein Problem, weil man dann wortbrüchig wird gegenüber den ausländischen Investoren? Oder zeigt man damit nicht, dass das ein Staat ist, der auf Rechtsstaatlichkeit beruht, der Urteile akzeptiert und es dann nicht macht?
Ja, aber das Problem ist ja, beide Standorte Dresden und Magdeburg liegen ja in Ostdeutschland. Jetzt sind natürlich die ostdeutschen Ministerpräsidenten dieser beiden Länder natürlich schon auf der Zinne. Die sagen mal wieder, wir müssen bezahlen. Ich glaube, es geht um 10 Milliarden in Magdeburg und mehrere Milliarden noch in Dresden. Ich glaube, ein Arbeitsplatz bei Intel in Magdeburg wird mit 1 Million Euro subventioniert. Eine Menge Geld.
Ja, aber es zeigt ja schon, dass es damals falsch war. Und jetzt ist die Chance, diesen Fehler zu korrigieren unter dem Druck.
Aber damit verlagert sich die Diskussion jetzt von der ökonomischen oder der finanzpolitischen gleich auf die
regionale
bzw. föderalistische Ebene.
Aber Herr Keller, wenn die Eisenbahnbrücken in Nordrhein-Westfalen nicht saniert werden, weil jetzt die Bahnmilliarden nicht fließen, dann ist Henrik Wüst auf dem Baum. Wenn wir nicht irgendwann mal aufhören, die Ebenen, die Gremien, die politischen Repräsentanten auch mal an einen Tisch zu setzen und zu sagen, es geht jetzt hier nicht mehr um Proporz und Vorgärten, sondern es geht um verfassungsrechtliche Haushaltsführung. Da müssen wir doch in der Lage sein, in diesem Land dahin zu kommen. Dann muss man sich über diese Interessen halt mal hinwegsetzen.
Es geht noch um mehr. Es geht darum, wohin will die Politik, mal abgesehen sogar von diesem verfassungsrechtlichen Vorgang. Im Übrigen, das möchte ich wirklich, das ist mir ein Riesenanliegen. Ich habe gelesen, dies sei schon fast eine Staatskrise, habe ich gelesen. Das ist keine Staatskrise. Was jetzt passiert, ist das Funktionieren der deutschen Demokratie. Das ist ein, über das Ganze gesehen, für mich ein absolut positiver Vorgang. Die Opposition hat das Bundesverfassungsgericht.
Das Vertrauen in die Politik schwindet.
Darf ich es zu Ende führen? Die Opposition hat ihre Rolle gespielt. Eine Demokratie ist ja eine rechtsstaatliche, in der Regel. Und der Rechtsstaat hat funktioniert. Das geht zurück an die Ampel. Die Ampel muss das Problem lösen. Der Vorgang ist ein absolut beispielhafter Vorgang. Demokratie, wenn alles funktioniert, kein Problem. Hier hat etwas nicht funktioniert, aber die Demokratie und der Rechtsstaat funktionieren. Und Sie sagen jetzt, die Leute verlieren das Vertrauen. Ja, jetzt sage ich was Böses, weil wir Journalistinnen und Journalisten daraus immer eine Katastrophe machen. Dies muss man kritisieren, was da läuft. Aber das ist doch keine
Katastrophe. Herr Mayer, das ist die zweite verfassungsrechtliche Klage in 2 Jahren für eine Bundesregierung. Ich möchte gerne handwerklich sauberes politisches Management.
Ja, mehr ich sage nicht, nur, mehr die nicht. Struktur funktioniert und Sie müssen daraus lernen, dass Sie handwerklich anständige Sachen machen.
Aber es geht ja nicht nur, Sie sagen, es geht um Größeres. Ich gebe Ihnen da recht. Es geht derzeit um Größeres. Und es geht eben nicht nur darum, eine einzelne Chipfabrik zu fördern oder wünscht ihr was Projekte aus dem ideologischen Fundus. Es geht ja darum, wie stehen wir wirtschaftlich in den nächsten 10, 15 Jahren da? Gelingt uns das, die Transformation zu meistern, klimaneutral zu werden? Und auch da sitzt uns ja das Bundesverfassungsgericht im Nacken. Da sitzen uns auch internationale Abkommen im Nacken. Denn es ist ja so, es gibt ja auch ein Verfassungsgerichtsurteil aus dem Jahre 21, das gesagt hat, Klimaschutz müsst ihr jetzt machen. Ihr müsst euch jetzt auf den Pfad begeben, damit eben die künftigen Generationen auch noch so leben können, wie ihr das jetzt macht. Und deshalb sind diese ganzen Maßnahmen, die aus dem KTF, aus dem Klima- und Transformationsfonds gefördert werden, das sind ja keine ideologischen Maßnahmen, die sich die Grünen irgendwann mal am Schreibtisch ausgedacht haben oder auf ihrem Bundeskongress oder was auch immer. Das sind ja alles Maßnahmen, die diesem Ziel dienen, A, Deutschland für die Zukunft aufzustellen und B, eben auch klimaneutral zu werden. Und irgendwie muss man dieses Geld, glaube ich, jetzt zusammenkratzen, denn letztes Wort, andere Länder machen das doch vor. Also in den USA werden über 700 Milliarden Dollar investiert in den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft und in Südkorea da 230 Milliarden zusammen mit Samsung, damit das Land zum größten Chiphersteller wird. Und wir schaffen es nicht, irgendwie 60 Milliarden aufzutreiben.
Frau Henning, ganz kurz, was ist dem Bundesverfassungsgericht eigentlich dann wichtiger? Hat es sich da widersprochen, der Klimaschutz für die kommenden Generationen oder die Einhaltung der Schuldenbremse, wie sie im Grundgesetz steht? Weil das wird ja auch tatsächlich die Investitionshöhen, was die den Wandel, Klimaschutzgesetzgebung, Energiewende betrifft, ja einschränken.
Ja, das Verfassungsgericht hat sich überhaupt nicht widersprochen. Das hat zwei Normen geprüft und festgelegt. Und jetzt ist es die Aufgabe der Politik, mit diesen beiden Urteilen umzugehen und für den Auftrag, den es aus dem Klimaurteil bekommen hat, die Mittel frei zu machen. Und das ist nicht Aufgabe des Verfassungsgerichts, sondern es ist Aufgabe der Politik. Und da heißt das Zauberwort Prioritäten setzen. Gucken, wie wir mit knappen Mitteln hinkommen. Und zwei Sachen dazu. Da gibt es, also erstens sind im Klima- und Transformationsfonds viele Maßnahmen drin, die sind nicht notwendig. Zum Beispiel diese unsäglichen Strom- und Gaspreisbremsen, die Menschen bekommen haben, die sie nicht nötig hatten.
Und das fängt bei den Bürgern, die jetzt ihre Nebenkosten
haben. Ja, genau. Ich habe immer gesagt, man muss den armen Leuten gezielt helfen, Subjektförderung machen. Aber die Masse, die Regierung braucht das Geld nicht, der RWE-Chef braucht das Geld nicht. Und ehrlich gesagt, der Facharbeiter bei RWE braucht das Geld auch nicht, sondern das hätte man gezielt machen müssen. Und das andere ist, man muss eben gucken, welche Maßnahmen davon sind wirklich notwendig und das dann an anderer Stelle freischaufeln. Ein Stichwort, Kindergrundsicherung. Denkt auf den ersten Blick jeder, wow, die brauchen wir, wir wollen alle den Kindern helfen. Nur, was die da gemacht haben, ist ja viel Geld auf den Tisch legen, was nicht bei den bedürftigen Kindern ankommt. Ja, Lisa Paus wollte 12.
Ja, aber es sind letztendlich 2 Milliarden Euro.
Die nicht und ankommen, wie die Experten Lisa Paus gut, letzte Woche in der Bundestagsanhörung vorgerechnet richtig, haben.
Aber ab 2025, und das hilft uns akut jetzt auch nicht. Und 2 Milliarden sind 2 Milliarden und nicht 60 Milliarden. Jetzt kann man sagen, man will 30 mal 60 Milliarden einsparen.
Ja, die Preisbremse waren 30
aber
Milliarden.
Aber wenn wir jetzt mit den Milliarden, wir kommen jetzt so langsam, das war ja die Gesamtsteuereinnahmen wahrscheinlich im Jahr 2025 für die Billion erreicht. Genau. Kommen wir jetzt natürlich, wir rechnen uns jetzt vor, Addition, Subtraktion. Nochmal, die Schuldenbremse, wie sie jetzt im Grundgesetz steht, die ja nur Ausnahmen vorsieht bei einer gesamtwirtschaftlichen Notlage. Ja. Was sollen wir mit der machen? Soll sie weg? Soll sie reformiert werden? Ich glaube, der baden-württembergische Wirtschaftsminister von den Grünen hat gesagt, weiterentwickeln, was immer das heißt. Ja, was sollen wir jetzt damit machen? Wie gehen wir jetzt mit diesem Instrument um? Denn diese Diskussion wird es jedes Jahr geben, weil jedes Jahr zu wenig Geld da ist. Sie haben ja selbst in einem Tweet Lars Feld zitiert, der gesagt hat, für all das, was sich die Politik alles einfallen lässt, all die Jahre, all die Jahrzehnte, ist immer zu wenig Geld da.
Und das ist aber genau der Punkt, Herr Geller. Wir können eine theoretische Debatte über die Schuldenbremse führen. Klammer auf, die Union hat bereits gesagt, sie macht nicht mit. Damit ist das aus meiner Sicht eine virtuelle Debatte. Oder wir führen beide Debatten gleichzeitig. Und deswegen möchte ich schon eine Zahl noch nennen. 50 Milliarden Euro im Haushalt, Subventionen, Wirtschaftshilfen, Förderung, Fördermilliarden, auch aus dem Hause Habeck. Es waren 2019 vor der Krise 5. Und das Land ging auch nicht unter. Die sind jetzt, und das sind keine Corona-Milliarden, keine Klimafonds. Eine Sekunde, Herr Mayer. Und das Verfassungsgericht hat auch nicht gesagt, lieber Herr Habeck, bitte machen Sie ein Heizungsgesetz, das möglichst die Menschen ab dem 1. Januar überfordert. Nur weil Klimaschutz draufsteht, heißt es nicht, dass die Maßnahmen, die der grüne Wirtschaftsminister machen will, auf jeden Fall die sind, die die Verfassungsrechter wollen. Deswegen müssen wir über Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit von Maßnahmen reden. Und dann können wir gerne auch über die Schuldenbremse reden, über einen Konjunkturfaktor, über mehr Flexibilität für Investitionen. Aber wir haben auch nicht wenig Investitionen. Haben wir gar nicht. Es stimmt nicht. Es gibt auch Studien, die besagen, dass wir pro Kopf gar nicht schlechter sind als das, was Joe Biden über die Jahre hinaus macht. Da gibt es verschiedene Studien. Diese eine Zahl, die immer ins Schaufenster gestellt wird, ist oft nicht die vergleichbare. Also insofern, wenn man ablenken will von einer Aufgabenkritik des Bundes durch die Schuldenbremse-Debatte, dann bitte nein. Das ist die größte Bundesregierung aller Zeiten. Die hat mehr Mitarbeiter als jeder privatwirtschaftliche Unternehmen in Deutschland. Nur noch Edeka und Siemens hat mehr Mitarbeiter als diese Bundesregierung.
Und aber darüber redet keiner. Wir können jetzt hier Finanzpolitik betreiben. Was machen? Wir sind sowieso die besten Finanzpolitiker hier. Das ist ganz klar. Ich verbeuge mich vor Ihnen. Aber das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist zu sehen, woran hat die ganze Sache gekrankt, damit es zu dieser Umwidmung kam. Auch ein schöner Begriff, Umwidmung. Ich sehe es so. Da war ein Regenbogen, passt ja auch von den Farben zu den Grünen. Und man hat gedacht, am Ende, das wissen wir, kriegen wir als Kinder mit, ist ein Goldtopf. Und diese Regenbogenphilosophie einer Regierung geht nicht. Und wenn Sie sagen, diese 50 Milliarden Subventionen, die sind nicht überall nötig. Nein, weil der Markt es auch schafft. Es geht auch ums Umdenken, dass es andere Wege gibt, die das, was Sie möchten, auch erreichen. Vielleicht sogar effizienter. Sogar effizienter. Das wurde von den Grünen erdacht. Ist ja auch eine Erweckungsbewegung. Das finde ich ganz toll. Sie hat ja eine riesen historische Leistung. Aber ich glaube, man muss sich von dieser Ideologie lösen.
Aber dann alle drei. Und nochmal
Ihre Liberalen. Ja, ich weiß, das ist Ihr da.
Da gibt es
ich werde es dem genau. Christian sagen, ich habe eine richtige Gegnerin von ihm kennengelernt, das ist toll.
Ja. Aber weil Sie sagen, die Kräfte des Marktes werden es schaffen. Die Schuldenbremse ist zu einer Zeit eingeführt worden, als die Kräfte des Marktes katastrophal versagt haben. Das war nämlich 2009, also erdacht und dann scharfgestellt wurde sie später, aber 2009 mitten in der Finanzkrise, als der Staat nämlich Milliarden aufgenommen hat, um Banken, die sich verspekuliert hatten, zu stützen. Und wenn man sagen will, wer ist eigentlich schuld an der derzeitigen Situation, wer hat sich das jetzt eigentlich ausgedacht, dann muss man eigentlich Hans Eichel und Angela Merkel noch mal in Haftung nehmen. Also die Sozialdemokraten haben die Suppe mit eingebrockt, die sie jetzt eigentlich mit aufbauen. Und die Grünen, das muss man auch mal sagen, die waren seinerzeit gegen die Einführung dieser Schuldenbremse. Weil man jetzt nämlich merkt, die Schuldenbremse, die bremst nicht nur die Verschuldung, die bremst den Staat aus. Und deshalb muss man daran...
Nein, da müssen wir leider widersprechen. Ich glaube, es war Pierre
Steinbrück, der mit Angela Merkel ausgeheckt hat.
Aber da muss ich leider widersprechen. Die Schuldenbremse bremst den Staat nicht aus. Und wir können die Debatte gerne führen, aber die Schuldenbremse muss bleiben. Wir können gerne darüber reden, ob die 0,35%, die da als Klausel drinstehen, zu schwach sind. Das Institut der deutschen Wirtschaft sagt ja auch, 1,5 ist auch tragbar. Da können wir gerne reden. Aber grundsätzlich ist es wichtig, diesen Staat, diesen gefräßigen, gierigen Staat zu bändigen und ihm da diese Leitplanken anzulegen, wie das durch die Schuldenbremse geschieht. Und dass wir die Banken retten mussten, war extrem ärgerlich. Zum Glück haben wir ja auch eine Bankenaufsicht dann verschärft. Nur das war damals ohne Alternative. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir den Zusammenbruch des Systems erlebt. Aber deshalb ist es ja so wichtig, den Staat zu binden. Und deshalb die Schuldenbremse muss bleiben.
Also die... Man kann ja nicht sagen, dass von der Bankenkrise her alles sich erklärt. Das ist ja nicht der Nukleus der Problematik. Das war eine Problematik. Und wer sagt Ihnen das? Ein Land, das dort dicke drin war. Jetzt sind wir ja gerade wieder in so einer Sache gewesen mit der CS. Also im Umgang mit Banken sind wir unglaublich professionell. Das heißt, wir lassen alles zu. Aber
in der Schweiz, ja.
Auch nicht für Ihnen. Ich will Ihnen sagen, die es ist auch nicht, der Staat ist nicht gefräßig. Gefräßig sind die, die sich des Staates bedienen. In dem Satz, sie sind ja unglaublich sprachaffin, habe ich gemerkt. In diesem Satz steckt eine Verleumdung, die die Leute dann gerne mitnehmen und sagen, der Staat. Nein, es sind zum Beispiel die Grünen, zum Beispiel die Sozialdemokraten. Nicht nur, die haben ja, ich sage immer, es gibt drei Verantwortungsparteien, die Dinge in die Hand nehmen müssen in den westlichen europäischen Demokratien. Das ist die liberale Familie, die ist bei Ihnen klein. Das ist die christdemokratische Familie und das ist die sozialdemokratische Familie. Und wir haben immer gehabt, die Kommunisten links außen und jetzt die Grünen, die haben eine Initiativkraft. Die bringen ein Thema. Aber das Thema ist inzwischen integriert bei den Verantwortungsparteien.
Das finde ich nicht.
Ich behaupte das mal.
Und der Staat ist gefräßig. Eine Zahl. Nein, die Sozialabgabenquote liegt bei 41%.
Ja, aber das
heißt, die armen Arbeitnehmer müssen 41% inzwischen an die Sozialversicherung allein abführen.
Genau, nicht der Staat, sondern die, die den Staat benutzen für das. Der Staat an sich gibt es nicht. An sich, es ist Struktur.
Der Staat sind wir, okay,
ja, das haben wir genau. Ich bitte Sie, das ist nicht unwichtig.
Es fehlt.
Ständig die Politik, aber, der Staat, immer. Das
Herr Mayer, Sie wissen ja, was Frau Höning meint. Es gibt ein Wachstum in Ausgaben, in staatlichen Ausgaben, in Feldern, wo sich der Staat mal zurückziehen sollte. Und das tut er in diesem Land weniger als in jedem anderen Land der Welt.
Wo sollte er sich denn zurückziehen?
Ja, wir haben jetzt schon mehrere Beispiele jetzt genannt: Subventionen, Kindergrundsicherung, vielleicht mal. Nein, nochmal, wir haben 140 verschiedene familienpolitische Maßnahmen. Und wir haben eine Kinderarmut, die ist existenziell, die ist beispielhaft.
Genau. Deshalb sollte man sich aus der Kindergrundsicherung
ziehen. Nein, aber das ist doch gar nicht mein Argument. Das ist ein typisch linkes Argument. Mehr Geld in ineffiziente Maßnahmen. Nein, es hat nicht funktioniert. Vielleicht reden wir mal darüber, dass wir endlich das umstellen, wie wir leisten, anstatt mehr Geld in ein ineffizientes. Es hat ja nicht funktioniert. Wir haben 140 familienpolitische Maßnahmen und Kinderarmut. Und 5000 Schüler, die ohne Abschluss rausgehen. Aber wir haben so viele Maßnahmen wie nie. Vielleicht können wir endlich mal darüber nachdenken, ob die wirken, bevor wir noch mehr Geld reingeben.
Aber vielleicht sollten wir jetzt mal das Ganze auf die Regierungsebene heben. Das ist die Ampel und da sagt man ja auch immer, dass Selbstkritik der erste Weg zur Besserung ist. Ich weiß nicht genau, wer es war. Aus der FDP hat jemand gesagt, wir müssten jetzt, wenn wir eben weniger Geld zur Verfügung haben, die Schuldenbremse einhalten müssen, alle mal, damit sind die drei Parteien in der Ampel gemeint, auf unsere Herzensanliegen verzichten. Ich versuche mal, so ein paar Herzensanliegen hier zu zitieren. Die FDP verzichtet, also will kein Problem, die Schuldenbremse abzuschaffen, die Steuern zu erhöhen, das Dienstwagen- und Dieselprivileg zu beseitigen. Die Grünen verzichten auf Grundsicherung, auf die Heizungs- und Energiewende. Und die SPD schafft die Rente mit 63 ab und erhöht das Bürgergeld nicht und reduziert den Rentenabschluss.
Da haben Sie 55 Milliarden jetzt, Herr Keller.
Das sind diese Herzensanliegen, die ich zitiert habe. Und darauf sollten wir jetzt verzichten. Die Frage ist, wenn man so etwas hört, wir müssen eben auf unsere, sagen die Parteien der Ampel, auf unsere Herzensanliegen verzichten. Zeigt das, dass Sie erkannt haben, in welcher Situation Sie sind?
Ja, vermutlich wurde das gesagt, mehr in Richtung Herzensanliegen der anderen. Das ist ja immer das Problem daran. Natürlich muss die Ampel jetzt genau, haben wir ja schon gesagt, die Ausgaben klar besprechen. Ich glaube, am Ende des Tages wird die Ampel darüber nicht auseinandergehen, weil für alle gibt es ja keine Alternative. Wenn die jetzt Neuwahlen machen, fliegt die FDP aus dem Bundestag. Der Kanzler heißt nicht mehr Olaf Scholz, sondern wahrscheinlich Friedrich Merz, Henrik Wüst. Mal gucken, wie die Debatte ausgeht. Und die Grünen schmieren ja sowieso total ab. Sie haben ja schon durch das Heizungsgesetz so stark gelitten. Das heißt, es gibt jetzt eine sehr große Anspannung. Aber die Ampel wird daran nicht scheitern, auch wenn in der Vergangenheit die Koalitionen, die gescheitert sind, immer am Geld gescheitert sind.
Die Ampel ist ja auch ein ganz interessantes Experiment oder eine Erscheinung, eine neue, in dem dort drei Parteien miteinander diskutieren müssen und Lösungen finden müssen. Also nicht zwei, die ohnehin verwandt sind, mit zwei geht das, sondern drei, die ihre Verwandtschaft jetzt langsam zu diskutieren beginnen. Aber die müssen sich zusammenfinden. Das ist für Deutschland auch was Neues. Und diese Ampel, um mal was Positives für die zu sagen, die kamen natürlich in eine Situation hinein. 16 Jahre runterdimmen der Politik, wie in einem Raum, wo es immer dunkler wird, runterdimmen der Politik durch Merkel. Dann kommt die Corona-Geschichte. Und dann kommt der Krieg. Dann, jetzt haben wir die Gaza-Geschichte. Und Das ist, und die Klimaproblematik kommt ganz massiv. Das ist unglaublich, was die in einer neuen Konstellation, die ungeübt ist, was die da handwerklich leisten müssen.
Da gebe ich Ihnen total recht, Herr Mayer. Und,
was eine Koalition.
Ja, also ungewohnterweise. Sie sagen es zu Recht. Also die Ampel muss ja jetzt ganz viele Probleme, die einfach liegen geblieben sind, anpacken. Die Große Koalition, also Angela Merkel und so, die haben ja ein Klimaschutzgesetz beschlossen, aber sie haben natürlich keine Maßnahmen ergriffen, um das umzusetzen. Also das muss jetzt passieren. Und nochmal zu den Maßnahmen. Jeder verzichtet auf seine Herzensprojekte. Ne? Ich finde, vieles von dem, was jetzt vorgetragen wird, ist auch wohlfeil und plakativ. Beispiel Bürgergeld. Ja, wir sparen einfach mal am Bürgergeld. Sieht ja gut aus, sind 40 Milliarden Euro, also Kernbürgergeld, also die Regelsätze plus die Wohnkosten. Aber auch dazu gibt es ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, nämlich, dass das Bürgergeld, damals noch Hartz IV, also beziehungsweise, dass das Existenzminimum gesichert werden muss. Und genau das ist im Bürgergeld enthalten. Das sind ja keine exorbitanten Luxusgüter, die dort bezahlt werden müssen, sondern da wird nach einem sehr transparenten Verfahren ausgerechnet, was ist das Existenzminimum. Und genau das wird gesichert. Und die Ampel hat sich ja auch nicht auf riesige Erhöhungen geeinigt. Sie hat einfach nur gesagt, die Inflation wird jetzt zeitnah mit eingerechnet und dadurch kommen jetzt auch die großen Steigerungen.
Ich habe das ja gar nicht bewertet, wichtig oder wie unwichtig das Verabschieden eines Herzensanliegens
ist. Und wenn man jetzt sagt, okay, bleiben wir doch noch mal beim Bürgergeld. Wir könnten da sparen. Ja, wir könnten sparen. Da gibt es ja noch 10 Milliarden Euro für Verwaltung und Eingliederungsmaßnahmen. Gut, dann sagt man, man spart an den Eingliederungsmaßnahmen. Das heißt, die Maßnahmen, die Leute eigentlich rausbringen sollen aus dem Bürgergeld und fit machen für den Arbeitsmarkt, die sparen wir jetzt mal weg. Prima Idee.
Frau Lehmann, es wird eine neue Bürokratie aufgebaut beim Bürgergeld. Haben Sie sich mal mit den Fakten auseinandergesetzt? Ja. Es wird plötzlich bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit wird eine neue Bürokratie aufgebaut, damit das Bürgergeld überhaupt ausgezahlt werden kann. So als hätte es vorher hier nicht Hartz IV gegeben. Also bei aller Liebe, wir müssen mehr Beamten jetzt, damit Bürgergeld ausgezahlt wird an einer Zahl, die noch nie so hoch ist wie jetzt. Da kann mir doch keiner mehr erzählen, das ist alles soziokulturelles Existenzminimum aus Karlsruhe. Sie verwechseln immer ein Grundsatzurteil aus Karlsruhe zu konkreter Politik. Die Ampel macht immer mehr, als Karlsruhe will. Sie macht es detaillierter, sie macht es leider dann auch ausgefranster. Und das ist beim Bürgergeld genauso passiert. Karlsruhe sagt doch nicht, dass das Bürgergeldgesetz genau so aussehen muss. Karlsruhe sagt, es gibt ein soziokulturelles Existenzminimum, genau. Das muss eingehalten werden. Aber dieses Bürgergeldgesetz ist mehr als das, was aus Karlsruhe angelangt. Deswegen kann man sich nicht immer hinter Karlsruhe verstecken.
Genau, was dieses ja auch Bürgergeld daran zum Beispiel zeigt, dass das Bürgergeld so hoch ist, wenn Sie sich die Sätze angucken, inklusive Kosten der Unterkunft, dass so ein Haushalt mit zwei Kindern hat 4.000 Euro netto zur Verfügung. Da muss eine Friseurin verdammt lange für Haare schneiden.
Wollen Sie jetzt damit sagen, dass die Friseurin weniger hat als eine Bürgergeld?
Teilweise aufstockende Sozialhilfe nehmen. Genau. Aber für 4.000 Euro, da muss auch ein Facharbeiter lange arbeiten. Und beim Thema Bürokratie noch, die Bundesanstalt für Arbeit hat noch genauso viele Mitarbeiter wie zur Zeit von 5 Millionen Arbeitslosen. Auch da ist beim Thema Effizienz was zu machen.
Darf ich vielleicht auf das Thema Ampel und ihren, ob sie wackelt oder nicht, zurückführen? Sie wackelt nicht, heißt es. Das heißt, man muss zusammenbleiben. Es gibt ja triftige Gründe, sich nicht zu trennen und sie nicht hochgehen zu lassen. Aber ist das wirklich noch möglich, wenn immer weniger zur Verfügung steht, um die eigenen Herzensanliegen dann zu bedienen, die eigene Klientel, weil die Schuldenbremse dasteht, weil gespart werden muss, weil man sich zerfetzt, was muss priorisiert werden, was nicht. Da würde jedem Minister etwas anderes einfallen. Kann es nicht zu diesem Punkt kommen, dass sich die Ampel in ihrer ganzen Konstruktion genau wegen dieser fehlenden Finanzen überdehnt?
Ich habe 2009 bis 2013 erlebt, Schwarz-Gelb. Ich habe selten so eine schlechte Stimmung erlebt zwischen zwei Koalitionspartnern wie bei dem damaligen Wunschbündnis Schwarz-Gelb. Dann die letzte Phase der Große Koalition. Die Wahrheit ist, die Demoskopie schweißt diese Ampel zusammen. Die Demoskopie ist der Kitt dieser Koalition. Olaf Scholz müsste ja sich selbst abschaffen. Denn natürlich käme dann ein Lars Klingbeil, wenn er plötzlich nicht mehr Bundeskanzler wäre oder ein anderer, der dann Spitzenkandidat bei Neuwahlen wäre. Warum soll ein Abgeordneter der Koalitionsfraktion ein Interesse an der Auflösung des Parlaments haben? Niemand hat das. Und deswegen wird es am Ende, selbst Christian Lindner hat doch jetzt einen Nachtragshaushalt gemacht mit dem Aussetzen der Schuldenbremse, dass er vor einem Jahr noch auf jeden Fall ausgeschlossen hat. Er hat gesagt, das ist verfassungswidrig, das werde ich nie machen. Er hat fast sein Amt damit verknüpft und macht es jetzt doch.
Hat aber eine Mitgliederbefragung jetzt im Nachhinein, dass aus diesem Grund
gut, aber die Koalition. Da wäre ich entspannt, wenn die FDP nochmal aussteigt aus einem Regierungsprojekt. Damals war es ja noch keins, aber dann ist sie bei einer 2-3%-Partei angelangt. Also das wird nicht passieren. Die Notlage ist eben nicht nur im Haushalt so groß, sondern sie ist auch in der Ampel so groß. Und alle anderen Alternativen machen diese drei Parteien noch
kleiner. Herr Mayer, ganz kurz wegen der FDP noch. Die krebst ja so um die 5% rum in Wahlumfragen. Sie ist möglicherweise in ihrer Existenz gefährdet. Die nächste Bundestagswahl, die könnte richtig ins Auge gehen. Wie hart muss denn Christian Lindner jetzt bleiben bei dieser Finanzpolitik?
Ja.
Und muss er vielleicht so hart bleiben, dass er die Koalition dann vielleicht doch zum Platzen bringt?
Das kann ich nicht beurteilen. Er muss einen guten Eindruck machen, indem er saubere Arbeit leistet. Das ist ganz wichtig. Ob ihm die anderen dann zustimmen oder nicht, er in die Minderheit kommt, das ist das eine. Solange er drin ist, muss er das riskieren. Ich glaube schon, dass Sie haben gesagt, das soll leicht hin, da sind Sie bei 3% und so. Das ist ein Problem für Deutschland, keine Liberalen. Das sage ich Ihnen übrigens, der Linke hier sind ja nicht Sie von der Taz, das bin ich. Ich bin ein Gewerkschaftsgründer, ein Jungsozialist, ein Parteipräsident, ein Parlamentarier, ein Genosse. Ja, ich sage nicht, dass ich es jetzt noch bin, aber das meine ich.
Wir reden jetzt vom politischen System der Schweiz.
Ja, Moment. Es kommt noch etwas. Und wissen Sie was? Ich habe Schriftsätze gelernt. Im Blei. Ich habe einmal gearbeitet. Ich bin Handwerker. Ich sehe, was fehlt in der Politik in Deutschland. Die werden gar nicht mehr angesprochen. Die werden schon versorgt. Da haben Sie recht mit dem Bürgergeld. Das ist auch in Ordnung. Aber richtig als Kultur angenommen. Ich will jetzt, Sie haben von Korea geredet und von weiß der Teufel wo. Ich könnte sagen Wilders. Ah, nicht? Das haben die Leute auch die Schnauze voll. Das kommt dann raus. Und hier geht es darum, noch 2 Jahre, ich bin bei Ihrem Thema, gute Arbeit zu leisten. Das kann man. Das können die, das sind intelligente Leute. Ich würde, wissen Sie, wenn ich so über die Grünen rede, da sage ich auch mal was ganz Versöhnliches. Eigentlich für mich ist mein Freund Otto Schily ein Beispiel. Der ging zu den Sozialdemokraten. Ein Habeck gehört zu den Sozialdemokraten, sogar eine, der Özdemir. Das sind Leute, die zu den Verantwortungsparteien müssen, weil die können was. Sie können letztlich was. Aber wenn Sie Vorsitzender, Moment, wenn Sie Vorsitzender sind, der Grünen, sind Sie ja nicht frei.
Sie müssen sich daran gewöhnen, dass die Grünen eventuell auch eine Verantwortungspartei sind, oder?
Nein, ist das nicht. Wird es nirgends sein. Es ist eine Erweckungsbewegung.
Das ist bei mir religiös. Gerade haben Sie ja vollkommen recht. Die müssen sind zusammengespeist, aber es ist natürlich überhaupt keine Liebesheirat mehr, sondern war es von Anfang an ja auch nicht, aber es ist auch keine Zukunftskoalition, sondern es ist ein Zweckbündnis, man rettet sich bis zum Tag der Scheidung. Das Problem daran ist, und auch wie die nächsten 2 Jahre werden, was bedeutet das mit Blick auf die AfD, eine Koalition, die jetzt noch 2 Jahre maximale Unzufriedenheit schürt, durch Streitereien und durch schlechte Politik, wird natürlich das AfD-Problem noch mal größer machen.
Wenn diese Ménage à trois dann in 2 Jahren zu Ende sein könnte, selbst wenn die Grünen da mit einem blauen Auge oder einem grünen Auge davonkommen. Es nützt Ihnen ja nichts, wenn Sie danach in die Opposition müssen. Dann hätten Sie auch nicht mehr die Möglichkeit, Politik zu gestalten. Welche Rolle spielen Sie da jetzt? Wie müssen Sie taktisch, wie müssen Sie strategisch vorgehen, um grüne Politik fortsetzen zu können?
Keine der drei Ampelparteien hat was davon, wenn sie in die Opposition geht. Auch das ist ein Grund, zusammenzubleiben und möglichst wieder eine Mehrheit zu kriegen bei der nächsten Wahl. Und was die Grünen ja machen, ist, dass sie sich ganz stark von diesem Image der Erweckungsbewegung verabschiedet haben. Und selbst der Klima- und Transformationsfonds, Habeck hat sich da neulich versprochen und hat gesagt, Wirtschaftsförderungs- und Transformationsfonds, also so hätte er es wahrscheinlich von Anfang an am liebsten genannt, also dass sie sehr klar darauf setzen, zu sagen, wir machen das hier nicht für uns oder für unsere grüne Basis, sondern wir machen das für dieses Land. Also sie treten unglaublich staatstragend auf, waren schon in der Vergangenheit unglaublich pragmatisch, haben ja Kompromisse gemacht, die man den Grünen nie zugetraut hätte. Zum Beispiel in der Asyl- und Einwanderungspolitik. Also Außenlager an den Grenzen. Also früher wäre die grüne Basis im Quadrat gesprungen und jetzt sagt sie, naja, ist nicht schön, mach mal aber mit. Und diesen Kurs fanden die Grünen eigentlich schon die ganze Zeit. die Krux ist, es wird ihnen überhaupt nicht, also keiner scheint es zu bemerken. Alle sagen nur, ach, diese Verbotspartei, ach, da müssen wir uns mal von alten Dogmen verabschieden, was die Grünen die ganze Zeit längst machen. Also was sie machen.
Liebe Frau Lehmann, das macht die FDP ja auch. Und deswegen hat sie 4 Landtagswahlen verloren, weil sie natürlich auch ganz dicke gelbe Kröten schlucken musste. Man guckt immer nur auf die armen Grünen, die so viel machen mussten und jetzt Kohlemeiler wieder anstellen. Die FDP hat es natürlich auch gemacht. 3 Sondervermögen, Schuldenbremse ausgesetzt. Ja. Das waren alles Wahlkampfversprechen, die FDP gerne umgesetzt hat.
Die verkaufen das ja nicht
so. Es geht ja jetzt nicht um die Verkauf, es geht um was tatsächlich passiert ist in der Ampel.
Herr Lindner hätte doch jetzt die Gelegenheit gehabt, sich als Staatsmann zu präsentieren. Der hätte sagen können, ich handle jetzt im Interesse des Landes, ich sehe die Verunsicherung. Liebe Wirtschaft, ihr wartet auf eure Subventionen. Liebe Handwerker, ihr rechnet mit den Energiepreisbremsen. Ich mache es möglich. Ich, Christian Lindner.
So wie Robert Habeck als Staatsmann nach dem
Heizungsgesetz. Stattdessen sieht er so aus, als hätte man ihm sein rotes Auto weggenommen, als er heute in der Pressekonferenz
war. Das hat der Habeck doch auch gemacht am Heizungsgesetz. Da hätte er sich auch hinstellen können.
Wenn es mit der Ampel so weitergeht und möglicherweise noch weniger Geld zur Verfügung steht und die Verteilungskämpfe noch härter werden, dann sagen ja manche, das sei ein Konjunkturprogramm für die AfD. Ist ja gerade schon angesprochen worden. Ist da eine reelle Gefahr?
Ja, die Gefahr besteht sehr, zumal ja viele Wähler auch sich der AfD zuwenden in Unkenntnis dessen, was die Ampel macht und in Unkenntnis dessen, was die AfD auf dem Programm hat, sondern nur als Protestwahl und Wut dagegen. Und dieses wird sehr zunehmen. Umso wichtiger ist, dass die Ampel Prioritäten setzt und sich klar erklärt. Es darf auf keinen Fall das Gefühl aufkommen, hier wird jetzt 2 Jahre gestritten, geschachert und Gesetze durchgestochen, wie das Heizungsgesetz, wo ja bis heute alle Parteien behaupten, der andere war es. Sowas darf natürlich nicht sein. Das fördert natürlich total die Politikunzufriedenheit.
Aber wissen Sie, es gibt dieses Wählen der AfD hat nicht nur unmittelbar zu tun mit dem, was die Regierung macht, sondern mit dem, wie wir die Dinge auch darstellen. Darum habe ich gesagt, ich finde, es funktioniert. Und zu vermitteln, als Journalistinnen und Journalisten, zu vermitteln, in solchen Sendungen auch zu vermitteln, dass dieser Streit eigentlich ein Funktionieren der Sache ist, dass die Demokratie eigentlich die Ordnung der Unordnung ist. Eine reife Demokratie, die...
Herr Mayer, die machen es einem aber wirklich schwer, da jetzt
ich mache es Ihnen nicht schwer, weil bei uns funktioniert.
Ja, aber es funktioniert. Jetzt hören Sie mal auf, ständig die Schweiz mit Deutschland zu vergleichen.
Nein,
es ist wirklich
wieso
ein völlig
nicht?
Unterschiedliches politisches System,
Sozialisierung,
Mentalität. Nein,
es funktioniert. Sie üben es.
Ich kann
mit Ihnen gut da streiten. Machen wir das mal auf dem Boot. Ich sage Ihnen, Sie üben jetzt seit 3 Generationen Demokratie. Vorher hatten Sie keine.
Genau, und die Deutschen hätten einfach gerne in einer multiplen Krisenzeit eine funktionierende Regierung.
Das sage ich doch.
Mehr nicht. Ich finde das gar nicht so hoch.
Wir müssen Sie nicht schlecht machen.
Wir sind gleich
am Ende. Wir müssen Sie kritisieren, aber Sie nicht schlecht machen.
Wir sind gleich am Ende der Sendung. Da würde ich gerne eine Frage stellen, die ich schon häufiger in dieser Sendung gestellt habe, aus unterschiedlichem Anlass, wenn es um die Innenpolitik geht. Was macht eigentlich gerade der Bundeskanzler? Haben Sie da Informationen?
Zuversicht ausstrahlen.
Er soll ja angeblich nächste Woche eine Rede im Bundestag halten wollen. Stichwort, er muss ja auch führen in dieser Situation, die wir hier zum Teil beklagen.
Er sagt, er respektiert das Urteil des Verfassungsgerichts. Das ist doch eine erstaunliche Aussage für einen Kanzler.
Angeblich trifft er sich ja gerade oder brieft er gerade die Ministerpräsidentinnen und bringt sie auf den Stand, wie es jetzt weitergeht. Und ansonsten, glaube ich, muss er ganz viel reden und zwischen den Parteien vermitteln.
Aber Sie haben natürlich recht mit Ihrer Frage. Das ist ja auch ein Problem der Ampel. Und manche Sachen, die Sie auch richtig gemacht haben, kommen so schlecht weg, weil sie schlecht kommuniziert worden sind. Und kann man also sagen, das Urteil ist auch in der Weise eine Chance für die Ampel, ihre Kommunikation nochmal auf neue Beine zu stellen und den Kanzler zu animieren.
Der Bundeskanzler aber mitbekommen, dass es auch...
Aber der Kanzler redet ja eigentlich sehr viel, er sagt nur wenig. Er gibt so viele Interviews wie Angela Merkel in 2 Legislaturen nicht. Der ist eigentlich sehr präsent, er sagt nur nichts. Ich weiß nicht, was er jetzt nach diesem Urteil wirklich will. Will er das, was wir hier besprechen oder gar nichts davon? Ich wüsste es einfach mal gerne und insofern wahrscheinlich wieder eine Regierungserklärung und dann ist wieder ganz viel Zuversicht. Alle reden das Land schlecht und ich weiß nicht, ob irgendwann das noch hilft, wenn man ständig irgendwie sagt, ihr da draußen habt es nicht verstanden. Es läuft doch alles.
Gut, dann haben wir ihm jetzt ein paar Anregungen gegeben, was man möglicherweise tun kann. Wir beobachten das weiter. Auch dieses Thema bleibt uns erhalten. Ich bedanke mich bei Antje Höning, bei Anna Lehmann, bei Michael Bröker und bei Frank A. Mayer. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, noch das ganze Wochenende ist Phoenix live dabei bei der Bundesdelegiertenkonferenz der Bündnisgrünen in Karlsruhe. Da soll es ja durchaus fidel zugehen. Da ist auch noch einiges im Busch. Es gibt ja schon Informationen, dass die Parteiführung bitter bereut, den Parteitag 4 lange Tage zu zelebrieren. Aber dazu ist es zu spät. Phoenix ist, wie gesagt, live dabei. Wir haben Konditionen. Sind Sie auch dabei und bleiben Sie bei uns.